Willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute ein Thema, das etwas anderes ist als reine IT, sondern auch einen Hauch Nostalgie hat. Wir machen heute nämlich eine kleine Zeitreise und ich lade dich ein, ja, uns auf diesem Weg einfach mal zu begleiten. Wir schreiben das Jahr 2026 und von unserem heutigen Standpunkt aus blicken wir exakt 15 Jahre in die Vergangenheit.
Richtig, wir landen im Jahr 2011.
Genau. Und das Faszinierende an dieser speziellen, ich sag mal, historischen Betrachtung ist, dass es um ein Stück Technikgeschichte geht, das, und das ist heute fast unvorstellbar, vollkommen ohne die ganz großen Katastrophen auskam. Wir sprechen heute nicht über explodierende Akkus, die Flugzeuge am Start gehindert haben. Wir sprechen nicht über milliardenschwere Gerichtsprozesse um irgendwelche gestohlenen Patente. Und wir haben auch keine rauchenden Serverräume, die das halbe Internet lahmgelegt haben.
Stattdessen bewegen wir uns auf einem Terrain, das aus heutiger Sicht wirklich fast schon, naja, unschuldig wirkt, oder? Mhm. Erinnerst du dich noch an jene Zeit, als Smartphones nicht in einem geradezu atemlosen jährlichen Rhythmus mit immer absurderen Features überladen wurden? Wir blicken da auf eine Ära zurück, in der man nicht mit gigantischen Kamerainseln werben musste oder mit ausklappbaren Faltmechanismen oder überall integrierter künstlicher Intelligenz.
Das gab's ja alles noch gar nicht. Es gab einen Moment in der Geschichte der Technologie, in dem allein die schlichte Lackierung eines Geräts, also wirklich eine simple Gehäusefarbe, absolut ausreichte, um die gesamte Technikwelt monatelang in Atem zu halten.
Krass, wenn man da heute drüber nachdenkt. Es geht in unserer heutigen detaillierten Analyse um die fast schon banal wirkende Verzögerung des weißen iPhone 4.
Mhm. Ein riesiges Thema damals.
Und wir wollen uns ansehen, wie daraus ein derartiges Drama und gleichzeitig ein absolut beispielloser Hype entstehen konnte.
Genau.
Lass uns dafür direkt in die Welt vor diesem Gerät springen. Weil wenn wir uns das Jahr 2009 oder Anfang 2010 ansehen, sah die Handylandschaft ja noch komplett anders aus, ne?
Oh ja, extrem anders. Die Welt der Mobiltelefone bestand damals größtenteils aus extrem viel Kunststoff.
Richtig, so Plastikbomber quasi. Die Marktführer bauten Geräte, die rundlich waren, die weich in der Hand lagen. Und oft hatten die ja auch noch physische Tastaturen. Denk da nur an die damaligen Blackberries oder diese ganz frühen Android-Smartphones.
Ja, die sahen aus und fühlten sich auch an wie typische Gebrauchsgegenstände, oder?
Absolut. Ein Telefon war primär ein Werkzeug, nichts weiter. Und dann präsentierte Apple das iPhone 4. Das war ein radikaler Paradigmenwechsel in der gesamten Industrie.
Das war ein echter Schock für den Markt.
Plötzlich lag da ein Gerät, das komplett anders konstruiert war. Eine flache Front aus Glas, eine ebenso flache Rückseite aus Glas und dazwischen dieser markante, kühle, tragende Edelstahlrahmen.
Es hob sich fast schon aggressiv von den rundlichen Plastikvorgängern ab.
Ja, total. Dazu kam dann noch dieses neue Retina-Display. Die Pixel waren für das menschliche Auge einfach nicht mehr erkennbar. Was damals ein massiver technischer Sprung war.
Ich erinnere mich.
Es sah wirklich aus, als wäre es geradewegs aus einer Vitrine für modernes Industriedesign entwendet worden.
Ich musste letztens so lachen, als ich für diese Folge daran zurückdachte. Das Ding sah zwar aus wie ein Kunstwerk, hatte aber ernsthaft, und das muss man so sagen, die Robustheit eines sehr teuren Butterkekses.
Das ist ein großartiger Vergleich.
Das war wirklich so. Man musste es nur einmal im falschen Winkel auf den harten Asphalt fallen lassen. Mhm. Und sofort verwandelte sich diese unglaublich edle, hochglänzende Rückseite in ein Netz aus tausenden Rissen. Das war moderne Splitterkunst. Man lief quasi ständig mit der blanken Angst in der Hosentasche herum, ein kleines Vermögen zu zerstören.
Das stimmt, diese Angst war ein ständiger Begleiter.
Und als ob das nicht genug wäre, da war doch auch noch diese Sache, dass bei dem Gerät sogar der Netzempfang buchstäblich ins Schwitzen kam, oder?
Ach ja, die berüchtigte Antennenproblematik. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie kompromisslos dieses Design war.
Erklär das nochmal kurz.
Also der Edelstahlrahmen, der das Glas zusammenhielt, war ja nicht nur Zierde. Er war gleichzeitig die Antenne für Mobilfunk und WLAN. Wenn man das Gerät nun aber ganz normal in der Hand hielt,
dann hat man das verdeckt.
Genau. Die leichtfeuchte menschliche Haut überbrückte diese Lücken. Man schloss die Antenne quasi kurz und der Empfang brach massiv ein.
Wahnsinn. Weißt du, woran ich das erinnert? Das ist wie so ein extrem teurer, handgefertigter italienischer Sportwagen.
Mhm, guter Punkt.
So ein Auto sieht atemberaubend gut aus. Der Motor klingt wie ein Orchester. Aber man hat das Gefühl, es bekommt schon eine Delle, wenn man es nur schief ansieht. Und bei der kleinsten Bodenwelle setzt der Unterboden auf.
Ja, das trifft es ziemlich genau.
Aber warum nehmen wir Konsumenten eigentlich so eine extreme Zerbrechlichkeit und solche funktionalen Einschränkungen in Kauf? Ich meine, nur um ein bisschen kühlen Edelstahl und kratzempfindliches Glas zu besitzen. Was passiert da psychologisch mit uns?
Wir verändern in solchen Momenten unsere Definition von dem, was ein Gegenstand für uns darstellt. Vor dem iPhone 4 war ein Mobiltelefon eben primär ein Werkzeug.
Vergleichbar mit einem Taschenrechner, oder?
Genau. Und Werkzeuge müssen robust sein. Sie dürfen aus Plastik sein. Kratzer spielen da keine Rolle. Mit dem Sprung zu Glas und Stahl verwandelte sich das Smartphone endgültig in ein Schmuckstück, in ein Statussymbol.
Das ist interessant.
Wenn du dir eine extrem teure mechanische Uhr kaufst, erwartest du ja auch nicht, dass sie Stöße auf einer Baustelle unbeschadet übersteht.
Niemals. Die würde ich da gar nicht anziehen.
Siehst du, du akzeptierst die Empfindlichkeit, weil das Material eine Wertigkeit ausstrahlt. Das Gewicht des Stahls, die spiegelnde Oberfläche des Glases, all das signalisiert dir und deiner Umwelt ganz klar, das hier ist Luxus.
Verstehe.
Und für dieses Gefühl des Besonderen nehmen Menschen Unannehmlichkeiten bereitwillig in Kauf.
Das Verrückte ist ja, alle wollten dieses Lifestyle-Statement haben. Und Apple hatte das Gerät von der allerersten Sekunde an prominent in zwei Farben angekündigt. Schwarz und weiß.
Richtig, das war von Anfang an so kommuniziert.
Doch während die schwarzen Modelle kurz nach der Präsentation überall auftauchten und die Taschen der Käufer füllten, passierte mit der weißen Variante einfach gar nichts. Das weiße iPhone 4 blieb ein Phantom. Es war unsichtbar.
Das wurde verschoben und immer wieder verschoben. Aus ein paar Wochen wurden plötzlich Monate und das schwarze Modell war längst ein alltäglicher Anblick auf der Straße.
Und die Leute wurden ungeduldig?
Ja, und die Erklärungsversuche, die für diese massive Verspätung die Runde machten, klangen für Außenstehende immer bizarrer.
Was wurde da alles gesagt?
Erst hieß es ganz vage, die Herstellung sei anspruchsvoller als erwartet. Dann kamen Details aus den Zuliefererketten ans Licht. Es gäbe unlösbare Probleme mit der exakten Farbmischung, hieß es. Die Lackschicht unter dem Glas sei nicht in der geforderten Konsistenz reproduzierbar.
Da muss ich jetzt aber mal kritisch einhaken. Glaubst du im Ernst, dass eine Firma, die gerade die globale Kommunikation revolutioniert, an einem simplen Eimer weißer Farbe scheitert?
Das klingt absurd, ich weiß.
Ich meine, wir reden hier von Apple. Da arbeiten Zehntausende der besten Ingenieure. Das muss doch einfach nur eine extrem willkommene strategische Ausrede für generelle Produktionsengpässe gewesen sein, oder? So eine Art Beziehungskrise mit der Malerpalette?
Man ist schnell geneigt, das als reine PR-Ausrede abzutun, absolut. Aber tatsächlich steckten dahinter fundamentale physikalische Hürden, die extrem schwer zu überwinden waren.
Echt?
Weiß hingegen reflektiert und streut das Licht in alle Richtungen.
Warte mal, das heißt, der Blitz der Kamera hat sich quasi selbst geblendet?
Exakt das ist passiert. Das Glas funktionierte unbeabsichtigt wie so ein Lichtleiter. Das grelle Licht des LED-Blitzes schoss nicht nur nach vorne in Richtung des Fotomotivs,
sondern auch ins eigene Gehäuse?
Genau. Es streute seitlich durch das weiße Glas direkt in die Kameralinse daneben. Die Fotos sahen dann so aus, als läge ein milchiger Nebel darüber. Die waren unbrauchbar.
Heftig.
Und das war noch nicht alles. Auf der Vorderseite gab es ein ganz ähnliches Problem mit dem Annäherungssensor.
Das ist der Sensor, der das Display ausschaltet, wenn man das Telefon ans Ohr hält, damit man nicht mit der Wange versehentlich auflegen drückt, richtig?
Genau der. Dieser Sensor arbeitet mit Infrarotlicht. Er schickt einen unsichtbaren Lichtstrahl aus und misst, ob etwas zurückreflektiert wird.
Und das weiße Glas hat da wieder gestört.
Richtig. Durch das weiße Glas wurde dieses Infrarotlicht permanent unkontrolliert gestreut und reflektiert. Das Telefon war völlig verwirrt und dachte fälschlicherweise ständig, es läge an einem Ohr, auch wenn es einfach nur auf dem Tisch lag.
Oh Mann.
Das Display blieb dann während eines Anrufs schwarz und man konnte nicht mehr auflegen. Das sind handfeste, ruinöse technische Fehler.
Okay, das erklärt natürlich die technischen Hürden. Das ist verständlich. Aber fast jeder andere Hersteller hätte doch da einen pragmatischen Ausweg gesucht.
Wie meinst du das?
Naja, wenn mein weißes Glas das Licht streut, dann mache ich das Glas um die Kamera herum eben schwarz. Oder ich verdunkel den Sensorbereich. Irgendein optischer Kompromiss lässt sich doch immer finden, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, das man Millionen Menschen versprochen hat.
Bei den meisten anderen Herstellern wäre ganz genau das passiert. Ein kleiner grauer Ring um die Linse, eine etwas blickdichtere weiße Farbe, die vielleicht minimal ins Beige geht. Hauptsache, das Produkt steht rechtzeitig im Regal.
Genau.
Aber das war unter der damaligen Führung bei Apple absolut undenkbar. Der Anspruch war eine makellose, fast schon fanatische Perfektion.
Ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja. Wenn das Weiß nicht exakt dem speziellen, kühlen Apple-Weiß entsprach, das man sich vorgestellt hatte, oder wenn das Design durch schwarze Ringe auf der Rückseite, ich sag mal, verschandelt werden müsste,
dann haben sie es lieber gelassen.
Dann wurde die gesamte Produktion lieber komplett auf Eis gelegt. Diese absolute Weigerung, auch nur kleinste Kompromisse beim Design einzugehen, führte direkt in diese monatelange Hängepartie.
Und weil sie keinen Kompromiss machten, passierte etwas, das man eigentlich in keiner PR-Schule der Welt lernt.
Oh ja.
Für jedes normale Unternehmen wäre so eine nicht enden wollende Verzögerung ein absoluter Albtraum gewesen. Die Presse hätte sie normalerweise in der Luft zerrissen.
Apple bekam natürlich auch ordentlich Spott ab, das darf man nicht vergessen.
Ja, aber parallel passierte eben etwas völlig Irrationales. Aus dieser simplen Verspätung entstand reine, unverfälschte Begehrlichkeit. Dieses nicht verfügbare Smartphone wurde zum ultimativen Technik-Einhorn.
Technik-Einhorn beschreibt es wirklich sehr treffend. Jeder, der sich auch nur ein bisschen für Technologie interessierte, wusste, dass es dieses Gerät geben sollte.
Es war ja überall abgebildet.
Genau, es war auf der offiziellen Webseite, es gab Promobilder, aber absolut niemand hatte es je in der echten Welt gesehen. Je länger die Wartezeit andauerte, desto massiver wuchs dieser Mythos.
Was völlig absurd ist.
Absolut, weil wir müssen uns rational vor Augen führen. Es war exakt dasselbe Telefon, es hatte nicht mehr Speicherplatz, der Prozessor war exakt gleich schnell, die Software war völlig identisch.
Es war einfach nur ein iPhone 4, bei dem die Lackschicht unter dem Glas weiß statt schwarz war. Keine Revolution, kein magischer Zukunftscomputer.
Nichts davon. Nur weiße Farbe.
Das ist wie dieser eine extrem exklusive VIP-Nachtclub unten in der Stadt. Da ist eine dicke, schwere Samtkordel vor der Tür, ein unglaublich strenger Türsteher und eine riesige Schlange von Menschen, die stundenlang in der Kälte warten.
Ein tolles Bild.
Und niemand von den Leuten draußen weiß eigentlich so genau, was drinnen passiert. Wahrscheinlich ist die Musik viel zu laut, die Getränke sind maßlos überteuert und es ist viel zu eng.
Meistens ist es ja genau so.
Eben. Aber gerade weil die Kordel zu ist, gerade weil man abgewiesen wird und nicht reinkommt, wollen alle unbedingt auf diese Gästeliste. Die Tatsache, dass der Zugang verwehrt ist, erschafft überhaupt erst den Wert dieses Clubs.
Diese Beobachtung beschreibt den sogenannten Veblen-Effekt ziemlich genau.
Den Veblen-Effekt?
Ja, in der Ökonomie und Psychologie bezeichnet das ein Phänomen, bei dem die Nachfrage nach einem Gut paradoxerweise steigt, eben weil es schwer zu bekommen oder extrem teuer ist. Wir Menschen funktionieren auf einer tief verwurzelten sozialen Ebene anscheinend genauso.
Spannend.
Wenn etwas überall in großen Mengen verfügbar ist, verliert es extrem schnell seinen Reiz. Es wird gewöhnlich. Jeder hat ein schwarzes iPhone, also ist es nichts Besonderes mehr.
Verstehe.
Wenn aber etwas aktiv zurückgehalten wird, suggeriert das unserem Gehirn sofort Exklusivität. Apple hat diesen Effekt in diesem Fall sicher nicht bewusst herbeigeführt.
Die Probleme mit dem Blitz waren ja echt.
Genau, die Probleme mit dem Blitz und dem Infrarotsensor waren sehr real, aber sie haben massiv von diesem psychologischen Mechanismus profitiert.
Das heißt, wer später dieses weiße Modell aus der Tasche zog, signalisierte seinem Umfeld etwas ganz Bestimmtes.
Richtig.
Es ging gar nicht mehr um die Farbe Weiß an sich, sondern um die Botschaft. Seht her, ich habe nicht das Standardmodell genommen, das ihr alle habt. Ich hatte die Geduld, ich habe gewartet, ich habe die exklusive Version.
Ganz genau so ist es. Das Telefon wurde zu einem sichtbaren Beweis für Status und Trendbewusstsein.
Verrückt.
Wer das weiße iPhone besaß, zeigte, dass er Teil des inneren Zirkels war. Jemand, der die Entwicklungen genau verfolgt. Es wurde ein reines Symbol.
Dann, nach fast 10 unfassbaren Monaten des Wartens, stand es schließlich im Laden. Im Frühjahr 2011 tauchte das weiße Phantom plötzlich in den Verkaufsregalen auf.
Endlich.
Aber wenn wir das mal realistisch einordnen, als es endlich da war, war der große Knall, also die eigentliche technische Innovation, doch längst verpufft.
Der technologische, der große Wow-Effekt, wie man so schön sagt, war definitiv vorbei.
10 Monate sind ja auch ewig in dem Bereich.
Im Lebenszyklus von Unterhaltungselektronik ist das eine halbe Ewigkeit. Die Technikpresse hatte das Gerät längst bis ins kleinste Detail seziert. Die Antennenprobleme waren weltweit rauf und runter diskutiert worden und die Konkurrenz hatte bereits neue Modelle auf den Markt gebracht.
Und trotzdem?
Und dennoch sorgte allein die bloße Verfügbarkeit dieser Farbe noch einmal für riesige Schlangen vor den Geschäften und unzählige Artikel in den Medien. Es war eben ein ganz spezielles Weiß.
Dieses berühmte Apple-Weiß.
Ja, es wirkte extrem steril, sehr rein und unglaublich fotogen auf Bildern. Es nahm dem sehr harten technokratischen Design des schwarzen Monolithen etwas von seiner Strenge.
Es hieß ja damals scherzhaft, dieses spezifische Apple-Weiß sei offenbar schwerer herzustellen gewesen als ein mittelgroßer Satellit für die Raumfahrt.
Das war so der typische Galgenhumor der Branche damals.
Ja, und wer sich das Gerät dann kaufte, hatte im Grunde das Smartphone in der Hand, das völlig pünktlich auf dem Markt gewesen wäre, wenn diese verdammten Farbeimer im Hauptquartier in Cupertino einfach ein bisschen früher die Qualitätskontrolle bestanden hätten.
Dieser Zynismus war damals absolut spürbar in der Presse, aber er prallte an den Käufern völlig ab.
Die hat das nicht interessiert.
Überhaupt nicht. Für die war das keine lästige, verspätete Lieferung, sondern der erfolgreiche Abschluss einer langen Jagd nach einem sehr seltenen Objekt.
Lass uns an dieser Stelle mal einen harten Kontrast zu unserer heutigen Realität ziehen. Wir sitzen hier im Jahr 2026.
Ja.
Wenn wir uns den aktuellen Technikmarkt ansehen, werden wir tagtäglich mit unglaublichen Spezifikationen förmlich bombardiert.
Das ist wohl wahr.
Wir haben heute Smartphones, die in der Mitte gefaltet werden können, ohne dass das Glas bricht. Wir haben Gehäuserahmen aus Titanlegierungen, die sonst nur in der Luft- und Raumfahrt verwendet werden.
Mhm.
Wir haben künstliche Intelligenz, die auf dem Gerät selbst in Echtzeit Sprachen übersetzt und Bilder generiert. Und Kamerainseln auf der Rückseite, die fast so groß sind wie das halbe Telefon.
Das ist heute der Standard, ja.
Daher meine Frage an dich als Experte. Könnte eine Firma heute überhaupt noch mit einer simplen Farbvariante eine vergleichbare, wochenlange globale Aufmerksamkeit erzeugen? Oder sind wir als Konsumenten dafür mittlerweile komplett abgestumpft?
Ich fürchte, diese Art der Magie ist für uns heute unwiederbringlich verloren. Wir sind als Konsumenten massiv abgestumpft, da triffst du den Nagel auf den Kopf.
Schade eigentlich.
Die Innovationszyklen in der Hardware sind heute so hochgradig iterativ und extrem vorhersehbar geworden. Jedes Jahr wird der Prozessor 20% schneller, die Kamera bekommt 10 Megapixel mehr, der Akku hält eine halbe Stunde länger.
Es ist im Grunde immer dasselbe, nur ein bisschen besser.
Richtig. Wenn heute ein Hersteller im Frühjahr eine neue Farbe für sein aktuelles Modell nachschiebt, und das machen die ja durchaus noch, dann reicht das vielleicht für eine kurze Pressemitteilung.
Und ein paar Videos auf Social Media.
Genau, ein paar gesponserte Videos von Influencern. Und nach 48 Stunden ist das Thema komplett aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Niemand würde heute noch 10 Monate auf ein Telefon warten, nur weil die Farbe weiß nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Man würde schlichtweg das Konkurrenzprodukt kaufen.
Das stimmt. Die Geschichte des weißen iPhone 4 wirkt aus heutiger Sicht wirklich fast schon rührend.
Ja, fast niedlich.
Ein Milliardenkonzern kämpft monatelang gegen physikalische Gesetze der Lichtstreuung, nur um ein Stück Glas exakt so weiß zu bekommen, wie es der Chefdesigner auf seinem Skizzenblock gezeichnet hat. Es zeigt uns aber auch, wie wichtig diese fast manische Detailversessenheit damals war.
Diese Episode ist ein unschätzbar wichtiges Dokument der Technikgeschichte.
Absolut.
Sie dokumentiert eine Ära, in der ein physisches Stück Hardware noch eine echte, tiefe und vor allem globale emotionale Reaktion hervorrufen konnte. Das weiße iPhone 4 steht sinnbildlich für eine Zeit, in der absolute Designentscheidungen das Gewicht von kulturellen Ereignissen hatten.
Da hing so viel dran.
Man hat der Form, der Ästhetik und der Materialwahl einen derart hohen Stellenwert eingeräumt, dass man lieber fast ein Jahr lang auf Millionen an Einnahmen verzichtete, als ein unfertig wirkendes, streuendes Glas auf den Markt zu werfen.
Es zeigt uns, dass am Ende des Tages hinter all den Keynotes und den glänzenden Präsentationen auch in den größten Konzernen nur Menschen arbeiten, die mit den realen Grenzen der Physik kämpfen müssen.
So ist es.
Und manchmal verzweifeln selbst die brillantesten Ingenieure eben ganz banal an der Reflexion von weißer Farbe.
Wenn wir diese Zeitreise nun abschließen, möchte ich dir, der du uns heute zugehört hast, noch einen finalen Gedanken mit auf den Weg geben.
Gerne.
In unserer heutigen Welt im Jahr 2026, in der Technologie ihren Reiz fast nur noch durch künstlich generierte Software-Features, endlose digitale Updates und immer längere Datenblätter definiert, sollten wir uns kritisch fragen, haben wir im ständigen, atemlosen Rausch nach dem immer mehr und dem immer schneller vielleicht die Wertschätzung für die Perfektion im Einfachen verloren?
Ein sehr guter Punkt.
War diese kompromisslose, monatelange Wartezeit auf die absolut perfekte Farbe nicht auch ein Beweis für einen Mut zum Design, der in der heutigen, risikoscheuen und extrem schnelllebigen Massenproduktion nahezu komplett verschwunden ist?
Ein starker Gedanke zum Schluss. Und damit sind wir am Ende unserer kleinen Zeitreise angekommen. Das war unsere aktuelle Podcast-Folge vom 6.5.2026. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Hinweis zur Produktion: Dieser Podcast wurde erstellt mit Unterstützung von ChatGPT, NotebookML und Google Gemini.